Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zunächst den Text, den wir bereits angefangen haben zu lesen, weiterlesen im Johannesevangelium Kapitel 16. Die Frage ist gestellt, die Frage danach, was es bedeutet, dass Jesus eine kurze Zeit weg sein wird, aber dass er dann wiederkommt. Ich lese uns ab Vers 20, Johannes 16, ab Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, es wird euch gegeben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jenem Tage werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich vom Vater, von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Da sagen seine Jünger zu ihm: Siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet. Jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Soweit unser Text heute. Liebe Geschwister in Christus, stellt euch einmal vor, an einem Tag seid ihr sehr traurig niedergeschlagen und an diesem Tag klingelt das Telefon und am Telefon ist Angela Merkel, höchstpersönlich. Um euch mitzuteilen, dass ihr in dem Beruf, in dem ihr nun arbeitet, berufen werdet in ein Expertengremium zur Rettung und Auferbauung dieses Themas in der Nation. Nun ein Beispiel, vielleicht gar etwas unrealistisch. Aber in diesen Expertengremien sitzen durchaus Menschen, die angerufen werden. Werdet ihr dann nicht ziemlich stolz, wie sagen würde, kommt in dieses Gremium, Gut, wenn es vielleicht zu unrealistisch ist, aus der Sicht der Bundesregierung. Stellt euch vor, euer Vater hätte eine Firma irgendwo hier oder in Amerika. Er ist beschäftigt, sehr erfolgreich. Bisher habt ihr euren Weg gegangen, euren Beruf gelernt in eurem Leben, bis an den Punkt, wo ihr da seid. Und eines Tages seid ihr hier in Deutschland, er in Amerika. Er nimmt das Telefon, ruft euch an und sagt, genau das, was du gelernt hast, genau das, was du kannst, das brauche ich jetzt in meiner Firma. Komm zu mir nach Amerika, nimm deine Familie, arbeite bei mir in meiner Familie und helf mir. Ich brauche dich in dem, was du kannst. Würde uns das nicht stolz machen? Vielleicht auch zu unrealistisch. Vielleicht aus Sicht der Schüler etwas anders. Stellt euch vor, ihr sitzt im Deutschunterricht. Der Unterricht läuft ganz normal. Die Tür geht auf, der Schulleiter kommt rein und sagt, er hat von eurer letzten Deutscharbeit gehört. Und er hat gerade die Anfrage bekommen, einen Schüler zu bestimmen für den Stadt- und den Landesschulwettbewerb. Und dieser Aufsatz, der hat nun Ausschlag dafür gegeben, dass genau du zu diesem Wettbewerb fahren darfst. Wie auch immer er ausgehen wird. Ich denke, genau in diesem Moment wäre jeder Schüler sehr mit Stolz erfüllt. Und wir haben einige hier in unseren Reihen, die schon an Schulwettbewerben teilgenommen haben und auch gewonnen haben. Und es ist ein stolzer Moment, ein großer Moment. Manchmal ist aber der Weg bis dahin steinig und hart. Und manchmal lebt man nur von dieser Ankündigung, bis dann eben man in diesem Gremium sitzt oder bis man dann wirklich da ist, wo der Vater einen haben will oder bis man dann wirklich in diesem Gremium ist. Manchmal liegt zwischen dem Tag der großen Nachricht und dem Tag, dass sie dann wirklich eintritt, viel Zeit. Und in dieser Zeit kann vieles passieren. Jesus hat seinen Jüngern immer wieder Dinge angekündigt, die nicht sofort eintreten. Für die es nun einige Zeit bedarf. Er hat ihnen manchmal auch nicht alles gesagt, sondern eben nur Ausschnitte und sich eben nur darauf konzentriert, dass das eine oder andere eintreten wird. Die Jünger danach haben sich daran erinnert. An einem gewissen Punkt in ihrem Leben haben sie sich daran erinnert, was er zu ihnen gesagt hat. So kann es in unserem Leben auch sein und es ist sehr realistisch, dass wir von Dingen hören und dass wir auch in dem Wort Gottes von Dingen hören, die wir im ersten Moment vielleicht nicht verstehen, sondern die sich erst zu einem späteren Zeitpunkt einmal umsetzen, die dann Wahrheit werden, an denen wir uns dann erinnern werden, was uns denn damals zugerufen wurde. Hier im 16. Kapitel des Johannesevangeliums, im letzten Kapitel einer Passage, in der wir gewöhnlich von den Abschiedsreden Jesu reden, werden viele Dinge von Jesus angesprochen, die eben nicht sofort umgesetzt waren. Und so haben wir auch in dieser Passage eine Ankündigung von Jesus. Er sagt seinen Jüngern, dass eine Zeit der Traurigkeit auf sie warten wird und danach, nach dieser Traurigkeit, eine Zeit der Freude. Es wird genau die Traurigkeit sein für die Jünger, in der die Jünger planlos umherirren werden. Sie werden zerstreut werden. Sie werden planlos sein. Petrus wird Jesus verleugnen. Thomas wird in Zweifel und Angst verfallen. Die Jünger werden in ihr altes Verhalten zurückfallen und gar ihre alten Berufe wieder annehmen. Alles, wird so aussehen, als hätte Jesus auf ganzer Linie versagt. Alles wird zurückgedreht werden in die alten Schuhe. Es wird so aussehen, dass alles, was Jesus aufgerichtet hat, auf dieser Welt weg ist, nicht mehr zu sehen ist. Die Jünger selbst werden sogar nicht mehr als Jünger erkannt werden. Aber weil dies alles so geschehen wird, kündigt ihnen Jesus bereits an, dass es eine Menge Trost geben wird. Eine Menge Trost und Freude für die Jünger. Und die Jünger, ihr Lieben, sie haben es dringend nötig. Obwohl Jesus hier in dieser Passage direkt dem Tod ins Gesicht blickt, obwohl er weiß, wo er hingeht und was vor ihm steht, so nimmt er sich noch die Zeit für seine Jünger, um sie auf die vielleicht traurigste Phase in ihrem Leben vorzubereiten, die Zeit ohne Jesus. Obwohl er selbst die Tiefe seines Daseins durchlaufen wird, nimmt er sich die Zeit, die Jünger zu trösten. Er sagt zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen. Und dann noch viel schlimmer. Aber die Welt drumherum, sie wird sich freuen. Sie wird jubeln. Ihr aber werdet trauern. Alles wird schief gehen. Die Jünger selbst werden alles falsch machen. Alles, was man nur falsch machen kann. Sie werden schlafen, wenn sie wach sein sollen. Sie werden Jesus falsche Antworten geben. Sie werden den Menschen nachlaufen, die Jesus hassen. Sie werden an allem zweifeln, was er gesagt hat. Und es wird eine dunkle Zeit sein. Wir können das durchaus als ein typisches Spiegelbild für einen Menschen nehmen, der sein Leben ohne Jesus lebt. Genau die gleichen Dinge haben in diesem Leben Wert. Und alles wäre verloren und traurig und wüst, wenn der Vers an dieser Stelle enden würde. Doch was sagt Jesus danach und wendet alles? Er sagt, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Ja, nach dieser Traurigkeit, da soll Freude sein. Aber in diesem Vers, da redet er nicht von einem Rezept. Er sagt nicht, macht dies und das, wendet die Methode an dieses Prinzip, haltet das ein, sondern er sagt, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und hören wir einmal genau hin und sprachlich einmal genau hin. Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Liebe Geschwister, das ist das passivste Passiv, das man überhaupt nur für einen Jünger anwenden kann. Passiver geht es nun gar nicht mehr. Noch nicht einmal der Jünger selbst kommt darin vor. In unserer Sprache können wir es gar nicht anders ausdrücken. In dieser Formulierung wird die Traurigkeit umgewandelt werden. Sie wird selbst zur Freude verwandelt werden. Genau so werden die Jünger aus dem tiefsten Punkt hinauskommen. Genau so werden sie aus dieser Traurigkeit hinauskommen. Es wird verwandelt werden. Und zwar in eine Freude, die dann eben nicht mehr vergeht. Aber von welcher Freude spricht hier Jesus eigentlich? Er spricht von einem ganz bestimmten Tag. Er spricht zunächst einmal von dem Tag, an dem die Jünger Jesus wiedersehen werden. An jedem Tag werden die traurigen Jünger jubeln und sich so freuen, dass niemand ihre Freude wegnehmen kann. Es ist zunächst einmal eine glänzende Freude, die alles in ihrem Leben beherrschen wird. Nach dieser Traurigkeit wird die Freude kommen. Wenn Petrus noch vorher Jesus verleugnet hat, dann wird er ab diesem Tag, an dem er den auferstandenen Jesus sieht, sein Leben riskieren für Jesus. Er wird sich danach so tief an Jesus freuen, dass er bei allen Problemen, bei allem Leid nie mehr so tief sinken wird wie in dem Moment, wo er Gott verleugnet hat. Er wird eine Freude leben, die nie mehr vergeht. Jesus sagt, so habt ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen. Und genau von diesem Moment an, dieses Wiedersehens, von dann wird euer Herz sich freuen und niemand wird eure Freude von euch nehmen. Das Unglaubliche hieran ist, dass nun niemand mehr diese Freude von den Jüngern nehmen kann. Und wir dürfen uns hier getrost einmal mit einbeziehen. Auch von uns kann keiner die Freude nehmen, die wir haben, wenn wir Jesus als den Auferstandenen erkennen und annehmen. Das ist die wahre, die einzig echte und die andauernde und die ewige Auferstehungsfreude. Es ist die Freude, die ewig bleibt. Es ist die einzige Freude der Welt, die alle Tiefen überwinden kann. Es ist die tiefste und ausdauerndste Freude, die wir uns vorstellen können. Und das ist die Freude, die uns und die Welt verändert. Liebe Geschwister, diese Freude in dem auferstandenen Christus ist wahrlich der größte Trost, den die Bibel ausspricht. An dieser Stelle wird unsere Feindschaft mit Gott beendet. Die Traurigkeit, die hier als Symbol für diese Feindschaft dient, sie hört auf. Sie wird verwandelt werden. Sie ist weggenommen. Und uns gegeben ist eine Freude. Eine Freude, die einen Namen hat. Und von diesem Namen redet Jesus hier auch, wenn er davon redet, dass wir in seinem Namen zu ihm beten sollen. Das ist die Freude, die in dem Namen in Jesus selbst liegt. Das sind nicht die Buchstaben. Es ist nicht das Wort. Es ist nicht die Frage, ob wir Jesus in Buchstaben an die Wand, auf unsere Hand oder auf unser Auto schreiben. Das ist nicht die Freude, von der die Rede ist, sondern es ist das Wesen, es ist der auferstandene Herr, der in diese Welt gekommen ist. Das ist die Freude, die wir haben. Wir reden dann davon, dass an dieser Stelle, wenn unsere Freude weggenommen ist, wenn unsere Traurigkeit weggenommen ist und unsere Freude dafür gegeben ist, wenn wir einbezogen sind, wenn wir verwandelt werden in diese Freude, dann können wir auch davon reden, dass Gott mit uns einen Bund geschlossen hat. Einen neuen Bund in Jesus Christus. Beachten wir, dass er dabei in diesem neuen Bund nicht davon redet, dass wir einen Bund mit Gott schließen. An keiner Stelle sagt uns das Wort Gottes, dass wir diesen Bund mit Gott aufrichten. Noch nicht einmal in diesem Moment, wo Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hat, die Tiere entzwei gebrochen hat und alleine durch diese Tiere hindurchgegangen ist. Noch nicht einmal an diesem Moment musste Abraham durch diese Tiere hindurchgehen. Denn Gott wusste von Anbeginn an, dass Abrahams Same versagen wird. Dass Menschen sündigen werden. Es ist allein Gott selbst, der diesen Bund halten kann. Und es ist alleine Gottes Same, auf den wir vertrauen dürfen. Es ist alleine Jesus Christus, in dessen Name wir gerettet sind. Er ist der Einzige, der Traurigkeit in Freude wandelt. Vielleicht verstehen wir nun den Namen etwas besser. Es ist nicht der Buchstabe. Es sind nicht die gesprochenen Jesusformeln. Es ist der Gott der Liebe, der von uns die Traurigkeit nimmt und uns Freude gibt. So dass so nachvollziehen können, warst du vielleicht auch traurig in den Tagen ohne Gott und hast ihn verleugnet? Hast du vielleicht auch gezweifelt wie Thomas? Hast du vielleicht vorher in deinem Leben auch in Worten die tollsten Beschwörungsformeln für Gott und zu deiner Treue ausgesprochen, um dann feststellen zu müssen, dass du doch darin versagen wirst? Ist dir das vielleicht in deinem Leben einmal passiert? Und war es vielleicht dann so, dass Jesus dein Ego durchbrochen hat, dass er dir gesagt hat, sind nicht deine Beschwörungsformeln, die dich an mir halten. Es ist nicht dein Bekenntnis, das dich zu mir hält. Es ist mein Bund, den ich mit dir geschlossen habe. Es ist meine Liebe, die zu dir gekommen ist. Mussten vielleicht deine Eltern in deinem Leben auch erst einmal durch deine störrige und trotzige Art hindurch dir das Wort Gottes verkünden, so wie es ist, ohne auf deine Wünsche und Sehnsüchte einzugehen? War das vielleicht der Tag, der dir in deinem Leben sagte, dass du mehr auf Gott hören musst als auf alle andere? Dass du allein in ihm geborgen sein kannst? Dass du es nicht aus dir allein heraus kannst? Wenn das so war, dann bin ich mir sicher, dass du auch einmal einen Tag hattest, wo deine Gebete in deinem Leben anders wurden, wo sich für dich alles verändert hat, wo diese Freude Einzug nahm in deine Gebete. Aber vor allem, wo es ein Gebet gab, das anders war als alle anderen Gebete. Nämlich ein Gebet, das du gebetet hast im Geist Gottes, wo der Geist Gottes dich geprägt hat. Das ist dieser Moment, von dem hier Jesus redet, wenn er sagt, an jenem Tage. Genau das meint er an dieser Stelle. Wenn der Geist Gottes in unserem Leben einzieht, dann ist jener Tag. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Nicht vorher. Nicht die Worte werden euer Gebet ausmachen, sondern an jenem Tag, wenn der Geist Gottes in euer Leben einzieht, dann werdet ihr Gebete beten, dann werdet ihr in meinem Namen, in Jesu Namen bitten. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten wolle, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich liebet und glaubet, dass ich von Gott ausgegangen bin. Das ist der Tag, an dem wir im Namen Jesu beten und immer weiter in diesem Namen beten werden. An diesem Tag werden unsere pharisäischen Gebete beerdigt. An diesem Tag wird alles, was wir vorher selbstherrlich gebetet haben, von uns verdammt werden. Von diesem Tag kann jeder Mensch in seinem Leben, der einmal diesen Tag erlebt hat, mit Dank zurückschauen. Als Jesus diese Worte redete, antworteten die Jünger zunächst einmal neunmal klug. Ich soll mal sagen, in menschlicher Weisheit. Sie sagten, jetzt verstehen wir es. Jetzt haben wir es verstanden. Endlich keine Gleichnisse mehr. Endlich klare Worte. O ihr armen Jünger, noch habt ihr auf euren Verstand und auf eure Logik getraut. Noch war die Antwort der Jünger im ersten Moment, ja, wir haben es verstanden. Unser Geist versteht es. Dass dieser Blitz nur ein Moment war, kam ihnen gar nicht in den Sinn. Was der Geist Gottes wirklich in ihrem Leben bedeuten wird, das war ihnen an dieser Stelle nicht klar. Sie haben einen Hauch davon erhascht. Aber im Grunde, über das, was tatsächlich Gott geplant hatte und von jenem Tag, an dem der Geist Gottes kommen werde, davon haben sie nur ein ganz kleines Stück erhascht. So wird auch kein Mensch auf dieser Erde mit dem Verstand und mit dem Verstand allein den Namen Jesu erklimmen. Wenn du jemals gedacht hast, diese Mission wird dir gelingen, mit Mathematik, mit Logik, mit Physik, mit was auch immer, wirst du das Wort Gottes nicht zerlegen können und die Wahrheitsformel darin finden. Wir schätzen in unserem alten Gehirn im Grunde ständig alles falsch ein. Wir sind zufrieden an Punkten, an denen wir noch weit entfernt sind von dem, was wir verstehen müssten. Ich könnte diesen Satz tausendmal wiederholen. Wir schätzen im Grunde ständig alles falsch ein. Unser Gehirn führt uns ständig in falsche Richtungen. Wir haben nicht eine Sekunde eine Ahnung, was die Allmacht Gottes bedeutet. Und wenn wir uns noch so anstrengen, alleine, wenn der Paraklet kommt, alleine, wenn der Heilige Geist uns, unseren Geist erhält, alleine dann werden wir davon verstehen, wer Gott ist. Dann wird unser Gehirn, das im Grunde brotleer ist, mit Brot gefüllt werden. Erst dann haben wir einen vollen Brotkasten. Und genau davon redet Jesus hier. Ich habe eine kleine Frage. Ist das enttäuschend oder ist das ermutigend? Es gibt zwei Arten, dies zu interpretieren. Man kann enttäuscht sein, wenn das Vertrauen auf das eigene Gehirn wird nicht funktionieren. Man kann aber auch erfreut sein. Wir können uns auch daran freuen, dass der Geist Gottes uns Dinge offenbart, die wir selbst nie verstehen können. Wenn wir das Zweite wählen, dann können wir darauf vertrauen, dass unsere Traurigkeit bei allem Ernst in Freude verwandelt werden wird. Immerhin sagt Jesus hier, solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. Die Botschaft, die er sagt, ist eine Botschaft des Friedens. In der Welt, da habt ihr Trübsal. Ja, in diesem alten Denken mit diesen alten Menschen, wenn ihr der Welt nachlaufen wird, sicher eine Zeit lang gut funktionieren, aber ihr werdet Trübsal haben, am Ende werdet ihr leiden. Aber seid getrost, wenn ihr in mir seid, dann habt ihr die Welt überwunden. An dieser Stelle sagt er, ja, seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden und er hat uns in diesen Sieg mit hineingenommen. Liebe Sieger, Brüder des Sieges, auch ihr seid in seinem Bund verankert, in diesem Bund der Freude und des Heils. Im Namen Jesu, im Namen des Siegers. Und deshalb kann ich nur sagen, bittet alle Zeit im Namen des Siegers. Bittet im Namen Jesu. Und auf einen Gedanken möchte ich noch einmal eingehen. Wie geschrieben, einen Gedanken für Fortgeschrittene. Wer bis hierhin kam, der sollte einen Gedanken hier auch sehen. Jesus sagt, an jenem Tag, da wo der Geist Gottes kommen wird, werdet ihr in meinem Namen bitten. Und dann sagt er etwas, was uns vielleicht überrascht, wenn wir langsam lesen. Er sagt, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten wolle. Warum eigentlich? Manchmal wird dieses nicht ein wenig in den Übersetzungen nach vorne oder nach hinten verschoben. Manchmal heißt es, und ich sage euch, dass ich den Vater nicht für euch bitten wolle. Man kann das tun, sprachlich. Es verändert den Sinn nicht. Wir brauchen über diesen Unterschied nicht groß nachzudenken. Wir sollten uns aber eins klar machen. Das Wort überrascht uns nun zuerst einmal, dass Jesus selbst sagt, ich werde nicht für euch bitten oder ich sage euch nicht, dass ich für euch bitten werde. Beides sagt das Gleiche aus. Nun, wir haben es den letzten Sonntag ganz ausdrücklich gehört, da ist Jesus unser Fürsprecher im Himmel. Aber das heißt doch, dass er für uns bitten wird. Warum bittet er denn eigentlich nicht für uns? Ich will zunächst einen Schritt zurückgehen. Ich habe einmal vor einiger Zeit eine Gemeinde besucht, in der gab es so einen Trend, einen modernen Trend. Und der bestand darin, dass alle Gebete ausschließlich an den Herrn Jesus Christus gerichtet waren. Jedes Gebet fing an mit Herr Jesus oder manchmal Jesus, nur so wie man einen Freund anreden würde. Es war ein Trend. Und es galt als besonders fromm, wenn man immer mehr Jesus in Gebete einbaute. Wenn das, je öfter das Wort Jesus darin vorkam,
desto besser war ein Gebet. Liebe Geschwister, dieser Trend und dieser Gedanke ist komplett falsch. Ich dachte damals auch, das sei okay. Im Grunde ist es ja gut, wenn wir zu Jesus beten. Aber wenn wir diesem Trend folgen und nur noch zu Jesus beten, dann vergessen wir etwas ganz Entscheidendes. Nämlich den Vater. Es ist tatsächlich so, dass unsere Gebete zu Gott, dem Vater, gelangen. Und Jesus selbst ist nicht ein Filtermedium, das bestimmte Dinge durchlässt zu dem Vater und bestimmte Dinge abprallen lässt. Es ist ein Irrtum, dies zu glauben. Fürsprache heißt nicht Filter. Fürsprache von Jesus im Himmel heißt auch nicht, dass Jesus unsere Gebete wiederholt. Auch das ist ein Irrtum. Unterschwellig kommt das immer wieder darin vor, dass im Grunde Jesus nichts anderes im Himmel tut, als dass er unsere Gebete wiederholt. Aber das ist völlig falsch. Unsere Gebete selbst, die kommen im Namen Christi zu dem Vater. Das ist das, von was Jesus hier redet. Nicht er ist es, der unsere Gebete wiederholt und dorthin bringt. Nein, es sind unsere Gebete, die zu Gott, dem Vater, hindurchdringen. Es sind unsere Worte, die dort vor Gott kommen. Sie sind in Christus geborgen. So kommen sie zu Gott, dem Vater. Aber sie sind eben nicht durch Christus gefiltert. Jesus selbst als Fürsprecher, er betet im Himmel mit seinen eigenen Worten. Das, was er hier an Fürsprache spricht, das ist das Gebet eines Hohepriesters, eines hohen Priesters. Es ist nicht unser Gebet, es ist ein anderes Gebet. Seine Fürsprache dafür ist nicht unser Gebet, es ist die Fürsprache Christi für uns im Himmel. Mit anderen Worten, mit neuen Worten, mit Worten, die selbstverständlich in Christus sind, denn er ist Christus selbst. Jesus selbst dort als Fürsprecher, er bittet vor allem für vier Dinge. Und ich möchte das, ohne es hier theologisch ausarbeiten zu können, einfach mal nennen. Für was betet Jesus dort im Himmel? Er betet zuallererst einmal, dass wir im Glauben durchhalten. Ich würde gerne nochmal an anderer Stelle darauf eingehen. Dass wir im Glauben durchhalten, das ist sein Gebet als Fürsprecher. Er bittet darum, dass wir unsere Sünden nach unserer Bekehrung vergeben werden. Übrigens, wenn wir selbst das ausschließlich tun würden, dann wäre die Gefahr riesig, dass wir etwas vergessen würden und dann eventuell sündig in den Himmel eingehen müssten. Wenn es so wäre, dass wir unsere Gebete, unsere Sünden dort vor Gott bringen müssten, dann ist das Risiko riesengroß. Und um dieses Risiko abzufangen, gibt es eine große Institution, die dazu eine letzte Salbung, eine letzte Ölung eingeführt hat, damit man ja nicht das letzte Stück Sündlein noch vergisst, bevor man denn dann stirbt und in den Himmel eingeht. Nein, da wir einen Fürsprecher haben, der für uns dort dafür eintritt, dass alle unsere Sünden vergeben sind, der darauf Gott bitten wird, dass sie in Jesus am Kreuz ein für alle Mal bezahlt sind. Dadurch wird der Hohepriester zum Priester und gleichzeitig zum Opfer. So wie es der Hebräerbrief sagt. In ihm sind alle Sünden bezahlt. Jesus selbst dort bittet darum, dass die Gnade Gottes in unserem Leben anhält und ausgebaut wird. Also sozusagen, dass wir von der Milch zum Brot kommen. Dass wir wachsen im Glauben. Da gibt es noch jemand, der bei Gott das Gegenteil erbittet. Das ist Satan selbst. Er selbst bittet Gott um Dinge. Er selbst bittet darum, die Jünger verführen zu dürfen. In Lukas 22 ganz ausdrücklich darum, um Simon verführen zu dürfen. Der Teufel möchte Herrschaft bekommen und uns kleiner machen und uns schrumpfen lassen im Glauben. Und Jesus selbst ist der Fürsprecher, der für unseren Wachstum bittet. Und Jesus selbst bittet auch darum im Himmel, dass alle Auserwählten in die Gemeinschaft mit ihm kommen. Dass die Braut und der Bräutigam vereint werden. Wie das vonstatten gehen wird und einige Aspekte davon werden wir auch auf der Gemeindefreizeit dann in den Bibelarbeiten zu Kapitel 17 selbst noch hören. Denn dort selbst betet ja nun Jesus als Hohepriester. Es wird ja auch das hohepriesterliche Gebet genannt, zu Recht. Und wir werden viele Aspekte von dem, was ich hier einmal angekündigt habe, dann auch in diesen Bibelarbeiten entdecken können und dort auch sehen können. Deswegen erlaube ich mir auch einmal hier in dieser Predigt etwas kurz zu bleiben. Und denken wir noch an einen Gedanken, bitte halten wir das fest. Wenn wir beten, dann beten wir zu Gott, dem Vater, direkt. Das Vater unser fängt nicht an mit unser Herr Jesus. Es fängt an mit unser Vater. Es fängt an damit, dass wir wissen, wir beten zu Gott, dem Vater selbst. Der Fürsprecher bittet zusätzlich zu uns. Es gibt noch einen Aspekt, warum ich bewusst in diesem Kapitel in Johannes 16 heute eingehen wollte, in dieser Predigt. Denn in dieser Predigt wird eins angekündigt, dass die Jünger nachher in ihrem Glauben und in ihrer Verfolgung Erkenntnis bekommen. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet, betont sehr stark die Einheit von Christus und dem Vater. Und hier in Kapitel 16, und wenn wir in diese Freizeit gehen und vielleicht diese Bibelarbeiten darüber haben, wie stark die Einheit zwischen Jesus und dem Vater ist. Hier in Kapitel 16 wird betont, wie stark die Einheit von Christus, dem Vater und dem Heiligen Geist ist. Jesus kennt seinen Weg, er weiß, wohin er gehen wird und er weiß, dass er den Heiligen Geist senden wird. Der Heilige Geist, der unser Denken und unser Gebet und unser Verstehen verändern wird. Der Heilige Geist wird hier als so stark uns dargestellt, ohne dass wir hier eine theologische Abhandlung haben, dass wir wissen dürfen, dass sein Denken in diesem Moment tatsächlich in dieser Dreieinigkeit sich bewegt. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den wir an dieser Stelle auf jeden Fall mitnehmen sollten. Jesus sagt in dieser Passage, ich bin vom Vater ausgegangen. Ich bin in die Welt gekommen, ich habe die Welt verlassen und ich gehe wieder zum Vater. Es ist eine kurze Zusammenfassung über das, was Jesus getan hat von Anbeginn der Tage. Er ist vom Vater ausgegangen. Dort, woher er kommt, dort, von wo die Welt geschaffen ist, das ist der Vater selbst. Er ist in die Welt gekommen, als Mensch in einem Körper wie wir. Er hat die Welt verlassen, hat die Sünden auf uns genommen, ist gekreuzigt und gestorben und war wirklich tot. Und er geht hin zum Vater. Und genau an dieser Stelle sind wir in unserem Denken. Nun geht er hin zum Vater. Es ist nicht nur die Auferstehung, sondern es ist auch die Himmelfahrtshoffnung, die er hier anspricht. Er sagt nicht, ich werde den Tod verlassen und wieder leben. Nein, er geht zu dem Vater. Er weiß, dass dieser Kreis erst vollendet ist, wenn er aufgefahren ist in den Himmel. Wenn er dort oben sitzt, zur Rechten Gottes und von dort regiert. Erst dann ist sein Auftrag erfüllt. Erst dann ist dieser Kreis geschlossen. Und zu diesem Kreis gehört nun als ganz wichtige Einheit, dass Christus aufersteht und in den Himmel fährt, um seine Herrschaft anzutreten. Genauso sind wir in diese Welt geboren. Wir werden von Jesus hingeführt zu ihm. Wir leben in Sünde und wir werden durch ihn hingeführt zu dem Vater. Wir werden durch ihn hingeführt, in Gemeinschaft mit ihm und in Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist der Trost, Und das ist die Freude, die wir haben. Neben unserem eigenen Versagen, da steht eine Freude, die Christus uns gegeben hat. Freude, die ewig anhält, die uns im Himmel mit ihm Gemeinschaft haben lassen wird. Wir werden dort bei ihm sein, bei dem Vater selbst, der für uns den Sohn auf die Erde geschickt hat. Lasst uns darauf vertrauen und in dieser Freude und in dieser Größe und dieser Erwartung im Namen Jesu beten. Amen.